Inforadio Podcast.
Forum Wendegeschichten. Berliner Unternehmer erzählen. Heute wird es im Forum ganz persönlich. Berliner Unternehmer erzählen ihre Geschichte seit dem Mauerfall vor 25 Jahren. Alles stand damals Kopf. Es herrschte Chaos. Niemand wusste, was passiert. Und doch spürten alle, dass die Mauer Geschichte war. Vielleicht hat Willy Brandt als einer der ersten die Tragweite des Mauerfalls am 9. November erkannt, als er einem SFB-Reporter ins Mikrofon sprach: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Meine Gäste sind 5 Berliner Unternehmer. Sie können viel erzählen, was ihnen damals passiert ist, wie schwer die Jahre nach der ersten Euphorie waren und wie sie im Hier und Heute ihre Zukunft sehen. Ich begrüße herzlich Dimitri Hegemann, Kulturmanager und Chef des Technoclubs Tresor Berlin, Olaf Höhn, Geschäftsführer von Florida Eismanufaktur, Petra Heuer, Geschäftsführerin des Huber Baustoffhandels und des Herrenmodelabels Ben Weide, Wolfgang Sacher, Vorstand der Go Holding AG und Peter Strunk, Kommunikationschef in Adlershof. Und an meiner Seite ist der Wissenschaftler Karl Brinke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Danke, dass Sie alle hierher gekommen sind ins Estrel. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bedanken für die wirklich sehr freundliche Zusammenarbeit mit Berlin Partner. Be Berlin hat die Aktion 25 Jahre, 25 Geschichten ins Leben gerufen und stellt seit dem 16. Oktober jeden Tag einen Unternehmer oder eine Unternehmerin vor. Eine sehr große Aktion der Gesellschaft und Inforadio ist mit dabei. Ja, Frage an alle. In welcher Situation traf der Fall der Mauer eigentlich Sie persönlich? Wo waren Sie da? In welcher Situation waren Sie? Was hatten Sie damals, wenn Sie sich noch erinnern können? Also ich kann das noch ganz genau. Was hatten Sie damals für Wünsche und Hoffnungen? Und inwieweit hat denn die friedliche Revolution irgendwie das alles verändert? Herr Sacher, Sie wollten ja ursprünglich West-Berlin verlassen und waren dafür nach Nürnberg gefahren. Und dann sind Sie zurückgekommen und da haben Sie Ihr blaues Wunder erlebt.
Ja, so ungefähr. Also es war so, dass wir schon im Jahre 83, 84 in Berlin das erste Unternehmen gegründet hatten. Und wir dann auch merkten, dass natürlich das in Summe schon etwas eng wurde und wir die Erfolge, die wir mit unseren Geschäftspartnern oder bei unseren Geschäftspartnern im Bundesgebiet gesehen haben, hier so im alten West-Berlin nicht haben. Und da reifte bei mir der Entschluss, weil ich aus dem Süden komme, eventuell wieder dahin zu gehen, und hatte dann einen Geschäftstermin in Nürnberg, und das sollte schon so ein bisschen den Ausstieg vorbereiten, und bin dann also am 9. November zurückgefahren abends und habe dann diese besagte Pressekonferenz mit Herrn Schabowski gehört und war ja eine Aufzeichnung dann, aber war für mich erstmal völlig unverständlich. Ich wusste auch gar nicht, was meint der Mensch denn jetzt eigentlich. Und als ich dann 2 Stunden später in Dreilinden an dieser großen Grenzabfertigungsstelle dann ankam, habe ich dann so aus dem Augenwinkel gesehen, wie da ganz viele Autos durchgewunken wurden, die nur blaue Reisepässe hochhielten. Und ich dachte in der Sekunde, das ist irgendwie ein ganz falscher Film, der hier gerade läuft. Das war noch nie so. Und wir mussten brav stehen bleiben und wurden da also wie immer abgefertigt. Und in der Sekunde war mir irgendwie klar, da passiert was.
Und es ist nichts mehr so wie vorher. Es
ist nichts mehr so wie vorher, ja.
Und Sie sind dann hier geblieben, Gott sei Dank, in Berlin.
Ja, genau.
Frau Heuer, Sie waren damals in Ost-Berlin. In welcher Situation traf Sie diese friedliche Revolution?
Die friedliche Revolution habe ich herbeigesehnt, wie viele andere. Wir wussten, es lag in der Luft, es wird sich etwas verändern. Es war irgendwie klar, dass etwas passieren wird. Die ganzen Demos, die ganzen Entwicklungen, alle haben darauf gewartet. Aber genau an diesem Abend war ich mit meiner Tochter alleine zu Hause und irgendwie müde und habe das überhaupt nicht mitbekommen. Gefühlt verschlafen. Am nächsten Morgen dann, ich hatte einen kleinen laubfroschgrünen Trabi und dann ging es los. Gucken wir uns doch mal die neue Welt an. Haben dann festgestellt, Kreuzberg, er sieht ja auch nicht viel anders aus. Sind ein bisschen U-Bahn gefahren, bis zum Kudamm wieder zurück. War in Ordnung und haben uns gefreut, dass einfach die Dinge möglich sind.
Das war ja damals eine Riesenstimmung, nicht? Am 10. am Kudamm. Das war ja ein Gefeiere und man lag sich in den Armen. Ich war damals Reporterin und bin durch die Straßen gelaufen und es war wirklich ein einmaliges Gefühl. Also das war richtig toll.
Ne? Es war sehr aufregend. Ich glaube, niemand hat gearbeitet am Folgetag. alle waren irgendwie damit beschäftigt, sich gegenseitig zu informieren. Alle waren guter Laune. Aber es war dann auch irgendwo der Punkt, nachdem eine gewisse Neugier befriedigt war, war es dann auch gut so. Und irgendwie war auch klar, es wird jetzt weitergehen und nichts bleibt so, wie es vorher war.
Herr Hegemann, Sie waren auch froh, dass die Mauer fiel, weil Sie sich so eingeengt fühlten in West-Berlin.
Ja, ich war an dem besagten Abend, kam ich nach Hause, ich wohnte in der Köpenicker Straße und direkt an der Mauer auch, also mehr so damals das tiefste Kreuzberg 36 und die Häuser zur Spree hin, die waren alle teilweise noch vernagelt, noch nicht saniert und ich kam also abends so, ich hatte es gar nicht mitbekommen, so 1 Uhr oder 12:30 nach Hause, parkte das Auto an einem Ort, wo eigentlich nie Menschen waren, nie. Und seit Jahren wohnte ich da und plötzlich kam eine erste Gestalt, dann die zweite, dann 6 Gestalten, immer mehr Leute kamen aus dem Off. Ich blieb im Auto sitzen, dann klopfte jemand und sagte, wo sind wir hier? Ich sagte, wir sind hier in Kreuzberg. Wo ist Marienborn? Ich sagte, das weiß ich jetzt auch nicht. Er zeigte mir eine Karte von Berlin, wo aber West-Berlin nur eine weiße Fläche war. Er hatte also Orientierungsprobleme. Und dann erklärte er mir, die Mauer sei offen und das konnte ich nicht glauben. Ich sagte, das glaube ich nicht. Und ich gab ihm meinen Stadtplan, den Falk-Stadtplan und bin dann mit ihm nach oben in die Wohnung gegangen und haben das Fernsehen eingeschaltet und stimmte. Und dann haben wir geforscht die ganze Nacht. Die anderen sind dann wohl auf den Weg nach Marienborn losmarschiert, aber so habe ich jemanden kennengelernt, das war sehr angenehm und bin dann später auch zum Checkpoint Charlie gefahren.
Ja, ne, da war auch richtig was los. Ja. Herr Höhn, Sie haben das auch nicht mitgekriegt, nicht? Mit der Mauer. Nein.
Also ich war, als die Mauer aufgemacht wurde, 10.000 Meter hoch beim Atlantik und kam aus Amerika zurück und war 8 Wochen in Amerika. Und Sie wissen, Medien und Presse sind dort sehr bescheiden vertreten. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Landete also in Tegel um 9, 10 Uhr und fuhr dann mit dem Taxi nach Hause und war wahrscheinlich so müde, Jetlag und habe nichts mitbekommen auf der Stadtautobahn. Ich wohnte damals in Lichterfelde. Und habe mich dann noch eine Stunde hingelegt und bin dann mein PKW abholen, den hatte ich in einer Garage untergestellt, in einem Garagenhof. Ich weiß noch ganz genau, dass ich da saß, die Dame hieß Frau Ludwig, war damals 84 Jahre alt und die nahm mir das Geld ab, ich weiß noch, 135 Mark habe ich für die 8 Wochen bezahlt. Dann drehte sie sich um, guckte mich an und sagte, Herr Höhn, die Mauer ist weg. Oh, dachte ich, 84, ich weiß, sie ist krank. Ich habe ja also noch gleich alle guten Wünsche ausgesprochen und wenn Sie mal einen Arzt brauchen und so, ich habe in meiner Verwandtschaft jemanden, der uns da so ein bisschen medizinisch berät und habe ihr alles Gute gewünscht. Ich dachte, die siehst du nie wieder. Und im Jahr später natürlich. Und bin dann in meinen Wagen gestiegen, losgefahren und an der ersten Ampel, die war rot, habe ich 9 Trabis gezählt. Ich habe irgendwas versäumt. Ich habe natürlich sofort das Radio eingeschaltet und wusste, was los ist. Und war also komplex. Also Handy hatte man ja nicht. Man musste ja sofort erstmal telefonieren. Bin dann auch zum Checkpoint Charlie und zur Kochstraße gefahren. Habe mich dann abends noch mit einem Freund auf dem Kurfürstendamm getroffen. Habe mir 100 Mark in 5 Markscheinen eingesteckt. Ich dachte, das gibt's den Leuten, die haben doch gar kein Geld, die können ja bei uns gar nichts kaufen.
Ach, da haben Sie gleich dran gedacht, das ist ja toll.
Ja, ja, ich habe dadurch, dass ich noch einen Kaffee hatte, hatte ich auch Geld, konnte mir das schnell nehmen, musste also nicht mal zur Bank und habe da unheimlich nette Leute kennengelernt. Ich weiß noch, so ein junges Ehepaar, ich wusste gar nicht, wie das Moped hieß, heute weiß ich, das war eine Schwalbe, die kam da angeknattert, ich habe ihm 5 Mark gegeben und die hat mich so lange gedrückt, war mir schon fast peinlich, die Tränen liefen. War eine ganz tolle, einmalige Situation, die vergisst man nicht mehr.
Ja, das finde ich auch. Ne? Ja, diesen Abend vergisst man
ja,
irgendwie.
Also ich glaube auch, dass bei mir die Tränen so ein bisschen kamen. Also das ist dann einfach Emotionen. Das ist einfach.
Herr Strunk, ich glaube, Sie waren der Einzige in dieser Runde, der nicht in Berlin war und trotzdem hat denn doch das alles Ihr Leben nachher doch verändert, oder?
Ja, das hat mich erstmal kalt erwischt. Und es war auch irgendwie peinlich, weil ich bin gelernter Historiker und habe mich mit DDR-Geschichte beschäftigt, habe dann promoviert, festgestellt, mit Geschichte kann man nicht satt werden, bin kurzerhand zur Industrie gegangen, habe bei einem Berliner Traditionsunternehmen angeheuert, das aber nicht mehr in Berlin war, sondern in Frankfurt am Main, die AEG, war in der Öffentlichkeitsarbeit und kam von einer Dienstreise in Stuttgart zurück nach Frankfurt, gefühlte 125.000 Lichtjahre von diesem ganzen Geschehen entfernt. Und war müde, musste mich auf den nächsten Tag vorbereiten, habe eher beiläufig die Pressekonferenz Schabowskis im Fernsehen mitgenommen und dachte, ach, dann machen die schon wieder irgendeine Sache, wer weiß, was dabei rauskommt. Abgeschaltet, mich nochmal hingesetzt, was gelesen, durchgearbeitet, früh ins Bett gegangen, todmüde gewesen. Mitternacht ruft meine Schwester mich an, die damals an einem anderen Ort in Westdeutschland lebte, und sagt, du, die Mauer ist auf. Und da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein, du spinnst, hab aufgelegt. Weiter geschlafen, nächsten Morgen aufgewacht und dachte, bei der Dusche, da war was. Spring aus der Dusche raus, so splitternackt, nass, stell den Fernseher an, sehe diese Bilder und falle in diesen Sessel und zurück, oh, du bist nicht in Berlin. Und ich musste dann sehen, dass ich sofort gesagt, du musst irgendwie wieder dahin kommen. Und kriegte dann auch kurze Zeit später beim AEG-Konzern sehr schnell mit der ganzen Situation zu tun, aber noch nicht geahnt, dass ich mich wenige Jahre später so unmittelbar wie hier in Adlershof mit den Folgen der Wiedervereinigung auseinandersetzen werde.
Genau. Darüber sprechen wir im zweiten Teil vom Forum. Aber wir wollen ja auch noch mal wissen, wie stand die DDR denn damals wirtschaftlich da? Herr Kohl hat jetzt ja auch durch die jüngsten Veröffentlichungen in Gesprächen gesagt, ja, das war ja offenbar nicht so diese friedliche Revolution, das war ja sehr nett. Aber die haben in die Bücher geguckt und haben gesagt, das sieht ja ganz schlecht aus, Herr Brinke.
Ja, in der Tat war es so. Man hat letztendlich in der DDR über die Verhältnisse gelebt. Es gibt unterschiedliche Schätzungen und Einschätzungen auch. Wie stand die DDR im November 1989 da? Wenn man sich die Protokolle des Zentralkomitees durchliest, da war bitteres Wehklagen nach dem Motto, wir sind völlig pleite. Wir haben massive Auslandsschulden, die wir gar nicht zurückzahlen können. Es war in der Diskussion 20 bis 25 Milliarden US-Dollar, angesichts der Euro-Krise heutzutage lächerliche Beträge, 20 bis 25 Milliarden. Dann gab es später Untersuchungen der Bundesbank, die sagte, okay, die DDR war relativ nah an der Zahlungsunfähigkeit, aber so wie das damals die Genossen beim Zentralkomitee geschildert hatten, so schlimm war es nun doch nicht. Aber das große Problem war letztendlich, man hat von der Substanz gelebt, man hat notwendige Investitionen unterlassen, man hatte das Versprechen gegenüber der Bevölkerung abgegeben, Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, einen bestimmten Anteil für den Konsum zu produzieren, den Konsum zu steigern. Dadurch hat man notwendigerweise Investitionen unterlassen. Es gab natürlich auch 1989 einen politischen Konflikt und wenn man das so einschätzt, so ist meine Einschätzung jedenfalls, gab es auch den einen oder anderen, der die Situation vielleicht schwärzer gemalt hat, als sie tatsächlich ist, um eben auch einen Druck für die politischen Veränderungen herbeizuführen.
Das ist eine interessante These.
Ja, die Zahlen waren schwierig, aber sie waren vielleicht nicht so schwierig, wie sie damals präsentiert wurden.
Was ich noch mal wissen wollte, haben die Wirtschaftswissenschaftler im Westen dann irgendetwas geahnt?
Unterm Strich kann man sagen, man hat im Westen die Situation nicht hinreichend eingeschätzt und man war auch seitens der Wissenschaftler überrascht, wie schlecht es denn eigentlich um die DDR stand.
Die Zeiten um 1989 waren und sind es für mich und ich glaube hier für alle in der Runde immer noch total faszinierend. Wie es weiterging, die Welle der Euphorie und die danach kommende bittere Ernüchterung mit schweren Umbrüchen, darüber erzählen die Unternehmer hier im Forum gleich mehr. Forum Wendegeschichte, Berliner Unternehmer erzählen. Zu Gast haben wir 5 Unternehmer und einen Wissenschaftler, die die friedliche Revolution miterlebt haben und ihre Geschichten erzählen. Wie war das damals in der Phase der Euphorie und wie gestaltete sich der Umbruch, der ja für viele im Osten dann doch sehr bitter war? Ich begrüße herzlich Dimitri Hegemann, Kulturmanager und Chef des Techno-Clubs Tresor Berlin Olaf Höhn, Geschäftsführer von Florida Eismanufaktur, Petra Heuer, Geschäftsführerin des Huber Baustoffhandels und des Herrenmodelabels Ben Weide, Wolfgang Sacher, Vorstand der Go Holding AG und Peter Strunk, Kommunikationschef in Adlershof. Und an meiner Seite ist der Wissenschaftler Karl Brinke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Es ging ja eigentlich alles ziemlich schnell dann. 1989, dann 1990, also nach der Öffnung der Mauer, gab es dann die ersten freien Wahlen in der DDR und auch die einzigen. Das war dann der 18. März. Am 18.05. gab es den Vertrag über die Errichtung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Ich mache das jetzt nur noch mal einfach so, damit man noch mal eine Vorstellung hat, was denn damals eigentlich alles in diesem Jahr dann passiert ist. Ende August wurde denn der Einigungsvertrag unterschrieben. Am 3.10. trat die DDR der Bundesrepublik bei und am 2.12.1990 fand dann die erste gesamtdeutsche Wahl statt. Was für ein Tempo. Ja, und das ist ja auch ganz erstaunlich, dass in solchen Umbruchzeiten Unternehmer da sind, die sich nicht von dieser Zeit so wegreißen lassen oder vielleicht doch gerade mitreißen lassen. Ich gucke jetzt Frau Heuer an und ihre Ideen umsetzen und was ganz Neues wagen. Frau Heuer, Sie waren ja jemand, Sie haben den Umbruch gehabt, dann waren Sie alleinerziehende Mutter, Sie haben einen Baustoffhandel gegründet und dann mussten Sie auch wirtschaftlich noch vollkommen umdenken. Sie kamen ja aus der Planwirtschaft und eröffneten im Prinzip dann einen Baustoffhandel quasi nach marktwirtschaftlichen Regeln. Wie haben Sie das geschafft?
Tja, ich habe einfach losgelegt. Ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht. Für mich war klar, schon vor der Maueröffnung, liegt einfach in der Luft, dass sich Dinge verändern. Dann öffnete sich die Mauer, dann war für mich auch klar, es wird nichts bleiben, wie es ist. Ich denke, so Unternehmertum oder der Unternehmergeist lag mir schon immer sehr nah und habe dann eigentlich bereits im November begonnen, die Gründung des Baustoffhandels vorzubereiten. Für mich gab es zur Auswahl Baustoffe oder Mode. Da ich Mode sozusagen eher Learning by Doing und Baustoffe bezogen mit einer Berufsausbildung vorhanden war, habe ich mich dann eher für die Baustoffe entschieden. War so eine ganz pragmatische Entscheidung. Und habe dann als Sachgründung mit Wartburg, Büromöbeln und DDR-Mark das Unternehmen gegründet. Und zwar früh um 6 im Amtsgericht Mitte. Wir haben dann in DDR-Mark das Unternehmen gegründet und es gab jeden Tag gab es Änderungen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Und es war auch ein bisschen immer wieder zu gucken, was heißt es denn, ein Unternehmen zu führen? Was gehört alles dazu? Und wie gesagt, irgendwie hatte ich auch nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken und habe einfach losgelegt.
Es ist ja manchmal ganz gut, dass man nicht so viel Zeit hat zum Nachdenken, dass man einfach loslegt.
Nicht? Ich glaube, es war aber auch so ein bisschen der DDR-Sozialisierung geschuldet, als Frau zu sagen, warum sollte ich das nicht können? Die Frage stand für mich überhaupt nicht, auch mit Kleinkind nicht.
Ja, das war einer der großen Vorteile, dass die Frauen eben doch im Berufsleben in der DDR ihre Frau stehen konnten, durften, mussten. Und das war ja im Westen nicht so. Herr Hegemann, Sie haben dann ja die Ruinen entdeckt.
Genau, man muss sagen, also West-Berlin war damals für mich schon ein Sammelbecken für verrutschte Intelligenz, für Leute, die alternative Lebenskonzepte suchten. Viele Menschen kamen aus der Provinz. Ich bin auch nach West-Berlin gespült worden, über ein Studium erst in Münster, habe hier dann Musikwissenschaften studiert. Und die Querdenker hatten es damals schwer so in der Provinz und sie störten die Kreise und trafen sich irgendwie gesteuert alle in West-Berlin wieder. Das gemeinsame Problem, was wir aber alle hatten, war der fehlende Raum. Wir haben die Welt dreimal durch verändert und wir hatten Ideen, wie es weitergehen könnte und so weiter und so weiter und nächtelang geforscht. Und als der historische Tag kam und alles so friedvoll ablief, das war unsere Stunde. Also aus der gewachsenen Subkultur wurde etwas, was man heute Kreativwirtschaft nennt. Dort lagen die Samen. Und dadurch, dass wir jetzt diese Räume hatten, unsere Experimentierräume, unsere Labore, konnten wir an etwas basteln, was nach meiner Meinung heute das junge Berlin, das junge Image zum Wesentlichen geprägt hat. Ich habe mit einem Team einen Raum gefunden, der zwischen den beiden Mauern am Leipziger Platz gelegen war. Das war die ehemalige Stahlkammer, gebaut 1926 von dem Kaufhaus Wertheim. Kaufhaus Wertheim war zu seiner Zeit die größte Department Store in Europa gewesen. Es war aber nichts mehr übrig geblieben. Also nach dem Krieg wurde es auch von der DDR entfernt. Es lag ungünstig. Aber die Stahlkammer unter, die unterirdische Stahlkammer, war noch da, gelegen wie in einem Dornröschenschlaf. Und ich hatte das große Glück, sie mit einer Kerze, mit einem Streichholz, mit ein paar Freunden wieder zu entdecken. Das war so, als würde man eine Pyramide öffnen. Und mir war sofort klar, dieser Ort ist ein ganz besonderer Ort. Und hier wird etwas ganz Besonderes passieren. Das war total klar. Ich weiß nicht auch wieso, aber ich war felsenfest überzeugt. Und wir hatten Signale aus dem einsamen Michigan, aus Detroit bekommen, musikalische Signale. Das war eine Musik, die interessierte niemand dort, aber es war genau der richtige Soundtrack, die richtige Musik für die Wiedervereinigung der jungen Leute von Ost- und West-Berlin.
Die kamen denn ja alle in den Tresor zusammen quasi,
genau,
und feierten da.
Ohne groß zu diskutieren, die kamen alle zusammen. Das war in the middle of nowhere, da brannte nur eine kleine Laterne. Es gab da noch einen Wachdienst, wo jetzt das Bundesfinanzministerium ist. Ansonsten war da nichts los, war gar nichts los. Aber vom ersten Tag der Eröffnung, wir haben im Grunde den Deal sozusagen gemacht, in der Zeit der DDR noch, in der Zeit zwischen 1989 und 1990. Unglaublich, in der DDR einen Techno-Club dieses Ausmaßes aufzubauen. Diese Musik hat das war die größte Jugendbewegung der Welt ausgelöst, so in den 90er Jahren. Die ging von einem kleinen Keller los und hat die ganze Welt begeistert. Letztendlich waren es die Bilder und der Fall der Mauer, die durch die Welt gingen und Berlin geholfen haben, viele, viele, viele junge Menschen herbeizulocken. Und das ist wirklich einzigartig. Also in der ganzen Welt. Und das hat Berlin auch sehr geprägt und zur Nummer eins gemacht.
Herr Strunk, Sie hatten ja auch so eine Geschichte, nicht? Das ist jetzt Adlershof. Damals war es ja Akademie der Wissenschaften. Da saßen die wichtigsten Wissenschaftler zusammen aus der DDR. Und die fragten sich natürlich auch nach der Wende, was passiert denn jetzt eigentlich? Und dann entstand Adlershof.
Ja, es war vielleicht genau das Gegenteil vom Aufbruch. Es war eines der größten Forschungszentren der Akademie der Wissenschaften der DDR. 5.500 hochqualifizierte Wissenschaftler und Angestellte. Die große Frage war dann, was macht man mit diesen 5.500 hochqualifizierten Menschen? Das fing an damit, dass zunächst einmal eine Evaluation gemacht worden ist. Man hat also dann geguckt, was tun die überhaupt? Das hat der Wissenschaftsrat gemacht und schon dabei während dieses Prozesses festgestellt, dass da enormes Potenzial ist und dass man irgendwie versuchen muss, dieses Potenzial in die bundesdeutsche Forschungslandschaft zu integrieren. Und im Ergebnis dessen hat man zunächst mal 8 außeruniversitäre Forschungsinstitute ausgegründet, 1500 Menschen wieder beschäftigen können. Und die Frage war nur, was macht man mit dem Rest der Leute? Viele sind schon weggegangen, viele waren auch im Pensionsalter, aber salopp gesprochen sagte man, wir müssen versuchen, dass die irgendwie Unternehmer werden, dass man irgendwas draus macht. Und die Gründungsurkunde für den Technologiepark Adlershof, das ist ein Protokoll einer Gruppe von Abwicklern, die dann die Idee entwickelt haben, wir bauen hier eine integrierte Landschaft aus Wirtschaft und Wissenschaft auf. Das ist eigentlich so eine Art Behördenwisch. Wir haben das mal dann im Faksimile nachfertigen lassen und das hängt jetzt bei uns. Das ist unsere Gründungsurkunde vom März 91. Zum damaligen Zeitpunkt war noch nicht klar, wie man das macht und wie man das auch erfolgreich bewerkstelligt. Und trotzdem, jetzt kommt etwas, was auch Sie angesprochen haben, dass etliche schon Unternehmer geworden sind. Die haben nämlich auch ihr Know-how genommen und sind zum Amtsgericht gegangen und haben ihr Unternehmen gegründet. Die haben sich auch Fördermittel von der letzten DDR-Regierung schon geben lassen. Das waren Leute, die sehr schnell wussten, als gut verdrahtete Wissenschaftler, was für Know-how sie haben und wie man das auch auf einem Weltmarkt unterbringen kann. Und das war der Anfang dieser ganzen Geschichte. Und nun war dann die große Frage allerdings, um das zu verstetigen und da einen Aufbauprozess, einen erfolgreichen Aufbauprozess einzuleiten, musste man der ganzen Sache einen auch organisatorischen und auch finanziellen Rahmen geben.
Genau, das ist aber gelungen.
Das ist
gelungen. Und heute steht Adlershof als Technologiepark da, der Erfolg hat.
Wobei es, Frau Holzer, noch eine Bemerkung dazu zum damaligen Zeitpunkt. Eher war man darauf fixiert, dass man sagt, naja, Berlin wird ja als deutsche Hauptstadt auch wieder das wirtschaftliche Zentrum dieses wiedervereinigten Landes sein. Es wird eine große Metropole sein mit 5 Millionen Einwohnern, ein Austauschzentrum zwischen Ost und West. Und natürlich werden alle großen Konzerne wiederkommen. Es werden auch alle ihre großen Forschungseinrichtungen hierher holen und die werden natürlich auch alle nach Adlershof kommen. Und dann haben wir festgestellt, es war eben nicht der Fall, und sondern es war das, was die Amerikaner sehr salopp mit dem Begriff Start from Scratch nennen, also von ganz unten wieder anfangen. Daraus ist ein Konzept entstanden, nämlich im Umfeld um bestehende, gute wissenschaftliche Einrichtungen mit anwendbarer Forschung eine Infrastruktur zu schaffen, die es ermöglicht, Unternehmen sich anzusiedeln und auch zu wachsen. Das Entscheidende ist, dass wir diese kritische Masse an innovativen Unternehmen nach Adlershof bringen mussten, damit ein Prozess in Gang gesetzt wird, dass der eine kommt, weil der andere schon da ist, das Größere kommt, dass wir interessant werden. Mhm. Und dieser Prozess, der hat mindestens 15 Jahre in Anspruch genommen.
Ja, wir hören jetzt ja hier, Herr Brinke, viele Erfolgsgeschichten. Wir hören zwar auch, dass es sehr schwierig war, nicht ganz so einfach war, zum Beispiel bei Adlershof, das wieder neu aufzubauen. Dennoch in der Zeit, sagen wir mal so nach der Euphorie 1991, das war ja für Berlin schon hart. Viele Kombinate mussten schließen, es gab ziemlich viele Arbeitslose, es gab die Treuhandanstalt, es wurde privatisiert. Wie war die Situation da? Vielleicht können Sie die mal kurz schildern.
Herr Strunk hat es ja gerade gesagt, man war euphorisch, man dachte, Berlin wird jetzt eine Boomstadt, knüpft an die goldenen 20er Jahre an und die Stadt expandiert über alle Maßen. Ist nicht eingetreten, das Gegenteil ist eingetreten. Man hatte die Situation im Ostteil, dass die Industrie genau wie in anderen Teilen der DDR zu großen Teilen nicht wettbewerbsfähig war und zusammenbrach. Wir hatten aber nicht nur die Probleme im Ostteil bei der Industrie, sondern auch im Westteil. Eine hochsubventionierte Industrie, oftmals überhaupt nicht den Standortbedingungen angepasst, sondern nur wegen der Fördermittel in der Teilstadt gewesen. Und hier haben wir dann auch den Prozess, nicht ganz so abrupt wie im Osten Berlins, aber dann sukzessive, massiver Abbau von Industriearbeitsplätzen. Und wenn ich mir das heute ansehe, wir hatten damals im Osten wie im Westen so ungefähr jeweils 170.000 Industriearbeitsplätze, also 330.000, 340.000 und heute haben wir noch knapp 100.000. Und wir haben auch in den letzten Jahren bei der Industrie keine besonders blendende Entwicklung gehabt in Berlin. Wir hatten auch der Euphorie geschuldet Anfang der 90er Jahre die Vorstellung, weil Berlin jetzt Hauptstadt wird und boomt, muss viel gebaut werden. Wir haben eine kleine Immobilienblase erlebt in Berlin und bis Mitte der 90er Jahre und dann ging es mit der Bauwirtschaft 10 Jahre bergab.
Kommen wir noch mal kurz zurück, Sie haben ein bisschen vorgegriffen. Wir sind ja noch so nach der Euphoriezeit 1990, 91, 92, da gab es ja so eine Sonderkonjunktur West. Nicht? Da ging es in Europa, in den Ländern nicht besonders gut, aber Deutschland ging es natürlich sehr gut, gerade Westdeutschland, ja. Ostdeutschland nicht. Und davon haben Sie beide, glaube ich, gut profitiert. Herr Sacher, Sie haben, glaube ich, enorme Umsatzzuwächse gehabt und erhöhen Sie auch, oder?
Ja, natürlich. Egal, wo man in Berlin war, in der Gastronomie ging es nur bergauf. Vor der Tür standen mehr Trabis als Westwagen und das waren natürlich neue Kunden und davon haben wir natürlich sehr gut gelebt. Aber ich glaube, dass ich vielleicht Zufall, weil mich so viele angesprochen haben. Ich hatte ein bekanntes Café damals, die wollten einfach wissen, wie kalkuliert man denn einen Eisbecher? Ich sage, keine Ahnung, mach ihn voll, stell ihn hin und sag 3 Mark. Nein, das ging so bei uns gar nicht. Und dann habe ich so viel Kontakt gehabt und es gab damals so ein kleines Büchelchen, das heißt das Eisbrevier, das habe ich dann da 40, 50 Stück von gekauft, 9,50 Mark. Die habe ich dann immer verteilt, wenn mir die Geschichte langsam zu langweilig war, wie man einen Eiskaffee aufbaut, wie man Eis verkauft, wie man einen Becher kalkuliert. Und das waren die so toll. Und da sind heute noch einige Kontakte aus Rathenow noch übrig geblieben. Und war eine sehr schöne Zeit, unheimlich emotional.
Und da ist denn Herr Sacher, Sie sind ja Logistiker.
Genau.
Ja, und bei Ihnen hat sich auch der Umsatz, der ist explodiert.
Ja, also es war ja dann schon so, dass also es kam ja auch schon von Ihrer Seite, da gab es eine Treuhand und Berlin hatte ja nun plötzlich eine Anziehungskraft, das war unfassbar und wir waren vorher so als, wir haben schon damals in einer Unternehmensgruppe gearbeitet, die wir 1984 gegründet hatten mit anderen aus Westdeutschland zusammen, Hamburg, Köln, München und wir waren hier so in Berlin immer das Stiefkind. Und es gab damals auch für die Zustellung und Abholung von Sendungen immer noch auch einen 5 Mark extra für die Berliner, weil die alle Mitleid mit uns hatten und gesagt haben, ja, ihr habt da so eine große Stadt, wir müssen da immer reinfliegen, das muss alles über Luftfracht gehen und dafür müssen wir dann eben bei den Kunden in Westdeutschland eben einen entsprechenden Zuschlag erheben und den müssen die, wenn sie nach Berlin wollen, dann eben auch bezahlen. Und nach der Wende war es dann eben so, dass wir plötzlich im Mittelpunkt standen. Also alle riefen dann bei uns an und wir sollten nun plötzlich alles irgendwie regeln, nach Rostock, nach Dresden, nach Leipzig, wohin auch immer, wo überall die Wirtschaftszentren der DDR damals waren, wo produziert wurde, bis hinter nach Görlitz.
Gut, dass Sie nicht nach Nürnberg gezogen waren.
Wir haben jetzt zwar nicht die großen DAX-Unternehmen hier, aber den einen oder anderen, der sich dank auch der Wirtschaftsförderung für Berlin interessiert, dann eben hierher gekommen sind. Und da musste natürlich auch entsprechend die Logistik ins Ausland aufgebaut werden. Und so haben wir uns dann schon auch sehr stark einem Internationalisierungsprozess unterworfen.
Ja, jetzt kommen wir so ganz langsam in die Gegenwart. Obwohl ich finde, dieses Forum könnte eigentlich noch viel länger dauern, weil die Geschichten so unglaublich sind. Und Be Berlin stellt ja 25 Unternehmer vor, regelmäßig. Und wir stellen auch noch im Inforadio Unternehmer vor. Es sind wirklich tolle Geschichten, die man hier erzählen kann. Wir wollen jetzt im dritten Teil des Forums über die Gegenwart reden. Wie stehen die Unternehmer heute da? Ja, ich bin gespannt dann auf die Antworten im dritten Teil, dazu gleich mehr. Forum Wendegeschichten Berliner Unternehmer erzählen. Wir haben hier im Forum über die Zeit während und kurz nach der Friedlichen Revolution gesprochen. Wir haben uns die Umbruchzeit genauer angeschaut und jetzt möchte ich gerne wissen, wie die Unternehmer heute dastehen. Ich begrüße herzlich Dimitri Hegemann, Kulturmanager und Chef des Technoclubs Tresor Berlin, Olaf Höhn, Geschäftsführer von Florida Eismanufaktur, Petra Heuer, Geschäftsführerin des Huber Baustoffhandels und des Herrenmodelabels Ben Weide, Wolfgang Sacher, Vorstand der Go Holding AG und Peter Strunk, Kommunikationschef in Adlershof und der Wissenschaftler Karl Brinke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herr Hegemann, Ihr Technoclub Tresor ist nicht mehr an dem Ort, wo er früher war. Da mussten Sie raus.
Ja, wir mussten leider 2005 ausziehen. Bedauere ich sehr. Wir wollten auch ein modernes Gründerzentrum im Herzen der Stadt eigentlich bauen, dort, wo der alte Tresor war. Wir wollten einen Tresor Tower bauen, aber das hat leider nicht geklappt. Im letzten Moment wurde unser Grundstück dann veräußert und ein Entwickler hat dort ein Haus gebaut, das aber bis heute leer steht. Ich glaube nach wie vor, unser Haus hätte eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Strahlung, eine Aura ausgelöst dort in der Gegend, wo es jetzt heißt, Shopping is coming home.
Aber Tresor gibt es ja noch, jetzt seien Sie nicht so traurig.
Es war sehr schwierig, der Umzug. Wir sind jetzt in ein altes Kraftwerk gezogen. Ich bin also, wie Sie schon sagten, Raumpionier. Mich interessieren leere Räume, Ruinen, Industrieruinen. Und meine Mission ist mir, Industrieruinen zu wandeln in Kulturräume. Und bei einem Aufenthalt in London habe ich diese Tate Modern kennengelernt, diese große Kunsthalle, auch eine Turbinenhalle und festgestellt, sowas braucht Berlin auch. Ein Ort für große Projekte aus der Kreativwirtschaft. Und dann habe ich dieses Kraftwerk entdeckt und arbeite da jetzt so circa seit 6 Jahren. Es ist nicht einfach, mit $50.000 kommt man da nicht weiter. Es ist ein großes Projekt, Eigentum als Vattenfall. Aber es wird sehr, sehr begeistert aufgenommen und in diesem Haus ist auch der Tresor. Im Tresor ist es so, dass die Leute etwas suchen. Es ist ein Sehnsuchtsort. Sie suchen etwas, was sie zu Hause nicht haben in den Orten. Deshalb kommen sie auch nach Berlin. Die ganze Infrastruktur durch EasyJets, Hostels und so weiter funktioniert optimal mit dem Internet. Durchs Internet weiß man, was, wo, wann läuft, wer da ist. Sie kommen zum Tresor oder zum Berghain und entdecken bei ihrem Besuch dann aber die Stadt Berlin. Das ist es. Und den Geist dieser Stadt.
Zu dem Geist der Stadt, nein, zu dem Geschmack der Stadt gehört auch die Manufaktur von Herrn Höhn. Herr Höhn, Sie sind Familienunternehmer des Jahres geworden hier in Berlin, aber Sie haben, und das haben wir auch im Inforadio, haben wir ein Porträt von Ihnen gesendet, kann man auch auf der Internetseite nur noch lesen, Sie haben irgendwie nochmal vollkommen durchgestartet.
Ja, also ich denke mal, ich war ein ganz normaler Berliner Junge und war immer ein bisschen traurig mit der Mauer, aber danach bin ich zu einem Fan von Berlin geworden, der bin ich heute noch oder mehr denn je. Und die Entwicklung natürlich, das Umland und die Möglichkeiten haben mich irgendwann dann motiviert, eine ganz neue Manufaktur zu bauen, CO2-neutral. Mir ist der Gedanke einfach zugeflogen, was für die Zukunft zu tun, denn in dieser leben wir. Und daraus ist eine Idee geworden, umgesetzt worden in eine Produktion, die einmalig ist. Und davon lebe ich so ein bisschen und nicht schlecht.
Florida, Sie verkaufen Eis. Ja auch nicht mehr nur Eis in einem Café, sondern Sie haben sich ja vollkommen umgestellt. Sie verschicken ja auch das Eis, verkaufen es in Supermärkten etc. etc.
Ja, wir sind natürlich auch modern geworden, nicht nur mit der Technik. Wir sind die Einzigen, die professionell online Eis deutschlandweit versenden und das tausendfach mittlerweile mit entsprechenden Steigerungsraten. Die sind überdurchschnittlich. Wir werden dafür auch demnächst bauen müssen. Ja, selbst der bayerische Kronprinz, wenn ich das so sagen darf, seine königliche Hoheit, Prinz Luitpold von Bayern, hat mich vor zweieinhalb Jahren angesprochen, ob ich nicht für ihn Eis machen kann. Und ich habe die Exklusivrechte für Ludwig II. Erworben und das ein Preuße. Das ist ein Beweis, dass wir also gute Qualität machen. Nicht nur König Ludwig, auch andere sind mittlerweile bei mir vorstellig geworden. Also wir können es im Augenblick nicht retten. Es boomt an allen Ecken und Enden. Das ist nicht nur schön, sondern auch hat auch viel mit Problemen und Arbeit zu tun.
Genau. Ja, Frau Heuer, Sie starten ja auch noch mal durch. Also Sie haben den Baustoffhandel und dann haben Sie jetzt auch noch ein Herrenmodelabel, Ben Weide, gegründet.
Ja, das ist richtig. Nach ungefähr 20 Jahren Baustoffhandel habe ich mir natürlich die Frage gestellt, mein Kind ist inzwischen groß, was fange ich mit meinem beruflichen Leben sozusagen an? Wie soll es weitergehen? Bleibt es beim Baustoffhandel? Soll noch mal etwas anderes kommen? Ich habe ja mal Außenhandel studiert, habe mich zu DDR-Zeiten mit Bekleidung beschäftigt, war immer ein bisschen international unterwegs. Thema Zigarren von Havanna nach West-Berlin. Damit habe ich auch gehandelt. Die Frage war für mich halt einfach zu sagen, ja, es könnte einfach noch mal was Neues oder noch mal mehr kommen. Gemeinsam mit meinem besten Freund Ben habe ich dieses Unternehmen gegründet mit der ganz klaren Prämisse, international zu arbeiten, in 2-3 Jahren irgendwie auch in New York und Sydney unterwegs zu sein. Das heißt also, gut gekleidete Männer in Ben Weide in New York zu sehen. Und interessanterweise macht mir auch die Arbeit im Baustoffhandel wieder mehr Spaß, weil es gibt eine schöne, so unterschiedlich diese beiden Pole auch sind, befruchten sie sich auch über das Thema Design. Wir haben tolle Türen inzwischen, wir beschäftigen uns mit einfach schönen Baustoffen. Und so wie Menschen sich in ihrer Bekleidung wohlfühlen, so möchten sich ja Menschen auch in ihrem Zuhause wohlfühlen. Und also das ist das, was mich einfach umtreibt und was mir auch viel Spaß macht und was auch unglaublich viel Energie bringt, ja, mit großen Schritten wieder voranzugehen. Und es ist auch ein bisschen nochmal so eine Gründungsphase, einmal ein bisschen gestandener zu erleben, und es macht mir viel Spaß.
Herr Brinke, jetzt haben wir 3 Unternehmer gehört, die so quasi nochmal durchstarten, die also 1990 hier gestanden haben, angefangen haben und die jetzt nochmal sagen, so jetzt machen wir es nochmal, jetzt machen wir nochmal was anderes oder das, was wir haben, dann noch größer oder man hat den Mut, nochmal so eine große Manufaktur zu bauen. Ist das nicht so ein bisschen der Spirit von Berlin und ist das nicht auch etwas, was Berlin auszeichnet?
Man muss aufpassen, wir haben hier einen Ausschnitt von erfolgreichen Unternehmern, mehr nicht. Das sagt nichts über die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt als Ganzes aus. Und wir sind heute in einer Situation, wo man sagen kann, Wir sind bei der Arbeitslosigkeit noch mit Bremen zusammen das Schlusslicht in Deutschland. Eine Arbeitslosenquote von 11%. Wir sind, das ist einzigartig, glaube ich, auf der Welt, die einzige Hauptstadt, wo die Wirtschaftsleistung pro Einwohner unter dem Landesdurchschnitt liegt. Das gibt es nirgendwo. Und wenn man das mal durchrechnen würde, ich habe es mir heute im Vorfeld der Sendung zum Spaß mal gemacht, wenn wir überhaupt auf den Landesdurchschnitt kommen sollen, dann müssen wir in den nächsten 30 Jahren das Wirtschaftswachstum haben, was wir in den letzten 5-6 Jahren gehabt haben, was relativ gut gewesen ist. Und den Traum, den man damals hatte, 1990, die Zentralen kommen zurück nach Berlin. Berlin wird Ost-West-Drehscheibe. Das blieb aber nur ein Traum. Und was ich glaube, Berlin hat ein bisschen schon doch sehr den Drang, sich positiver nach außen darzustellen, als es tatsächlich ist.
Das ist ein Stichwort für Herrn Dr. Stefan Franzke, der jetzt noch dazugekommen ist. Er ist Geschäftsführer von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie. Und er ist sozusagen zuständig dafür, die Wirtschaft nach Berlin zu holen und auch die Wirtschaft hier zu entwickeln. Ja, jetzt haben Sie das ja eben gerade gehört. Wir stellen uns ein bisschen zu positiv dar. Eigentlich sind wir gar nicht so positiv, weil uns die großen Player fehlen. Ich habe das, Herr Brinke, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf. Wie sehen Sie das?
Naja, ich würde das eine Thema aufgreifen, was Herr Brinke dargestellt hat, dass in den letzten 5 Jahren sich sehr viel getan hat. Und das lässt sich auch an den Zahlen darstellen. Jeder 8. Arbeitsplatz von 2009 bis 2013 ist in der Digitalwirtschaft entstanden in Berlin, sozusagen als ein neues Segment. Wir haben das, was wir schon mal in Berlin hatten und wofür ja auch hier 4 erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen stehen, eine Gründerwelle wieder in Berlin. Und es ist, glaube ich, so, dass heute keiner mit dem Traum nachläuft in Berlin, dass bestehende DAX-Unternehmen, die nicht in Berlin sind, dass man die nach Berlin holt. Aber ich glaube auch schon, dass beispielsweise die 2 Börsengänge, die wir in der letzten Woche hatten, auch zeigen, dass auch Berliner Unternehmer Potenzial haben, vielleicht in den nächsten 10 und 15 Jahren auch groß zu werden und auch Konzernzentralen sozusagen in Berlin abbilden. Und ich kann noch dazu sagen, das, was sich ja auch verändert haben, sind ja auch Investitionen von sehr großen Brands. Wenn ich daran denke, dass beispielsweise GE oder Bosch in Berlin investieren, wenn ich daran denke, dass ein IT-Gigant wie Cisco vor nicht allzu langer Zeit, vor 4 Wochen, seine Ansiedlung in Berlin bekannt gegeben hat von 1 von 6 weltweiten Innovationszentren, wo es um das Internet der Dinge geht, wo wir uns in Europa für Berlin durchgesetzt haben. Wenn ich daran denke, dass Sanofi Pasteur gerade am Humboldthafen baut und dort seinen Unternehmenssitz legt, dann zeigt es, dass es nicht nur die Gründer sind, die in Berlin die Wirtschaft stärken, sondern auch, dass Berlin so attraktiv ist, dass auch Unternehmen nach Berlin kommen.
Herr Strunk, ist es tatsächlich so, dass wir daraus wirklich auch eine große Wirtschaftsstadt werden können?
Es gibt in dieser Stadt eine ganze Reihe von sehr, sehr ernstzunehmenden, auch industriell orientierten Unternehmensgründungen. Das sind, wir betrachten Adlers Hof heute auch als einen Beitrag zu einer Reindustrialisierung dieser Stadt. Das sind neue Industrien, es sind ganz andere Industrien. Es sind Industrien, die man sich vor 20 Jahren so nicht vorstellen konnte. Die haben mit diesem alten Industrie-Image rauchende Schlote und lungenkranke, keuchende Arbeiter und dunkle Hallen nichts mehr zu tun. Das ist eine wissenschaftsgetriebene Industrie. Wir haben eine ganze Reihe von Orten, wo solche Projekte nicht nur in Adlershof hochgezogen werden. Ich denke an Buch, ich denke aber auch an Orte wie Charlottenburg. Ich denke schließlich auch an ein Projekt, das ganz große Zukunftschancen hat, nämlich wenn Tegel geschlossen ist, dort einen Technologiepark für urbane Technologien aufzubauen. Das wäre weltweit der einzige Ort, wo man sie auch vorführen könnte und das in 20 Minuten von der Bundesregierung entfernt. Es zeigt, dass in Berlin nämlich auch in der Zeit der Euphorie schon sehr hart gearbeitet worden ist. Wir haben ja in Adlershof sehr schnell gemerkt, es geht nicht. Es kommen die Großen nicht. Also haben wir ganz klein angefangen. Und wir haben heute 15.000 Menschen bei uns in über 1.000 Unternehmen. Rechnen Sie mal aus, wie groß die Durchschnittsgröße ist. Die sind alle noch sehr klein.
Und ja. Dann hatten Sie noch Pech mit Solon.
Aber dann das haben Sie dann... Genau, da, aber die Krise haben wir weggesteckt. Also wir haben trotz des Zusammenbruchs von namhaften Produzenten von Solarpanels am Ende noch eine positive Beschäftigungsbilanz gehabt. Also unser Technologiepark kann auch solche Krisen wegstecken. Interessant aber ist, dass im Kern in diesen Hochtechnologiebereichen wie Photonik, Optik, aber auch bei alternativen Energien wir Unternehmen haben, die nicht nur sehr stabil sind, die haben auch eine stabile Wachstumsrate, eine fast planbare Wachstumsrate. Wenn uns die Weltkonjunktur nicht dazwischen kommt, dann können wir davon ausgehen, dass wir im Jahr 2020 nicht nur 15.000, sondern 20.000 Menschen in Adlershof beschäftigen werden. Berlin hat eine Chance, auch wieder Industriestadt zu werden.
Herr Sacher, damals haben Sie die richtige Entscheidung getroffen, hier in Berlin zu bleiben. Wie sehen Sie denn die Zukunft Ihres Unternehmens hier in Berlin?
Ich sehe es durchaus positiv. Also wir sind sicherlich durch die eine oder andere kleinere Krise mit durchgeschlittert. Wir haben aber auf der anderen Seite die Situation, dass wir natürlich durch das, dass wir nationale und internationale Logistik machen, dann natürlich auch immer wieder Märkte haben, die sich stärker entwickeln, Märkte haben, die sich etwas schwächer entwickeln. Wir selbst haben vor etwa anderthalb Jahren ein neues Unternehmen gegründet, was wir in unserer Gesellschaft drin haben, das einfach aus der Frage entstanden ist, der E-Commerce-Bereich entwickelt sich immer weiter und wir sind als Logistikdienstleister eigentlich mehr oder weniger diejenigen, die dafür Sorge tragen müssen, dass die im Internet bestellten Waren dann eben auch zum Empfänger kommen und haben dann gesagt, wenn wir den Kunden verstehen wollen, müssen wir das Geschäft beherrschen. Und haben dann eben ein Start-up gegründet vor etwa anderthalb Jahren, wo wir uns eben mit dem Versand von Gütern, die im Internet bestellt werden, beschäftigen. Haben einen eigenen Shop aufgemacht, haben auch eine Internetseite und verschicken jetzt eben also Old-Style-Telegramme, die wir am selben Tag zustellen, innerhalb von 2 bis 6 Stunden, wie man das früher bei der Post machen konnte. Das kann man aber heute bei uns digital bestellen und wir schicken das dann eben innerhalb kürzester Zeit zum Endempfänger oder Sie können über einen Geschenkeshop bis 24 Uhr Geschenke bestellen, die wir am nächsten Morgen dann eben auch bundesweit Flächen zustellen. Und im nächsten Schritt wollen wir das natürlich auch internationalisieren. Einfach um das Geschäft zu verstehen und um mal auch, wie das hier schon kam, mal wieder was anderes zu machen.
Ja, Herr Brinke, hört sich doch gut an.
Ja, sicher. Es wächst ja auch auf vielen Feldern in Berlin was. Ich bin ja auch nicht jemand, der jetzt alles mies machen will, um Himmels Willen. Nein, wir haben Wachstumsmöglichkeiten auf bestimmten Feldern und man hat natürlich auch gute Standortbedingungen hier. Man hat die jungen Leute, man hat vor allen Dingen, und das ist vielleicht ein bisschen kurios, die wirtschaftliche Schwäche Berlins ist zum Teil auch noch ein Standortplus. Man hat nämlich gerade für Start-up relativ geringe Grundstücksmieten und relativ geringe Gewerbemieten, das pusht natürlich die Wirtschaft an manchen Stellen auch. Und es ist natürlich schade, dass bestimmte Projekte eben nicht so sich realisieren ließen, wie es eigentlich wünschenswert war, beispielsweise der Flughafen.
Womit wir wieder beim Thema wären, ja. Ja, gut. Ich würde ja noch ganz gerne zum Schluss wissen, haben Sie irgendetwas in der Wendezeit erlebt, vielleicht ganz kurz, was Sie mit sich tragen in Ihrem Leben, wo Sie sagen, ja, das habe ich gelernt. Herr Strunk?
Eigentlich was ganz Emotionales, dass ein politisches Ereignis einen persönlich anrühren kann. Das habe ich nie vergessen. Und es war nämlich Anfang 1990, als ich das erste Mal nach dem Mauerfall nach Berlin wiederkommen konnte, und sofort zum Potsdamer Platz gegangen bin, mich unter das Brandenburger Tor gestellt habe und es angefasst habe. Und in dem Moment irgendwo so auch merkte, jetzt wird alles anders. Und die Welt hat sich auch verändert. Und was ich mitgenommen habe, ich hoffe, das bleibt so, dass sich das ändert, dass sich diese geänderte Welt auch erhält, weil sie sich ja für uns zum Positiven verändert hat.
Also ich finde, das ist ein tolles Abschlusswort. Das war Forum Wendegeschichten. Berliner Unternehmer haben uns erzählt. wie Sie durch diese 25 Jahre gekommen sind und was wir festgestellt haben, dass eigentlich alle wieder neue Ideen haben und weitermachen wollen und Lust dazu haben. Ich bedanke mich für die freundliche Zusammenarbeit mit Berlin Partner. Vielen Dank und danke für Ihr Interesse und tschüss. Danke.